Radio 1.
Es ist erstaunlich. Etwa 40% der Menschen in den USA glauben, dass Gott die Welt und den Menschen so erschaffen hat, wie er ist. Diese sogenannten Kreationisten lehnen die Evolutionstheorie ab. Wenn man das weiß, ist alles andere, was in den USA gerade passiert, dann weniger erstaunlich. Den Einfluss der christlichen Nationalisten beobachtet der Journalist Arndt Henze schon sehr lange. Er war ARD-Korrespondent in den USA, ist studierter Theologe und hat nun ein spannendes Buch geschrieben, das die globale Bedrohung der christlichen Nationalisten erklärt. Mit Gott gegen die Demokratie erscheint heute und ich spreche darüber mit dem Autor Arndt Henze. Schönen guten Tag.
Hallo.
Es gibt in den USA ja die Methodisten, die Lutheraner, die Baptisten, die Mormonen, den Katholizismus und noch so einige mehr. Was eint denn all diese christlichen Glaubensgemeinschaft? Woran glauben sie?
Die eint eigentlich gar nicht mehr viel. Es gibt zwei ganz große Lager. Das sind die, die sich als evangelikal bezeichnen, die wir jetzt eher auch als Ideologie verstehen im Sinne von christlichen Nationalisten. Und dann gibt es die sogenannten Mainline-Churches, die aus unterschiedlichen Traditionen, oft von Geflüchteten aus Europa, von den Religionskriegen früherer Jahrhunderte geflohen, ihre eigenen Gemeinden aufgebaut haben, die eher gemäßigt, liberal, weltoffen sind. Und das, was Sie am Anfang gesagt haben, also dieses rigide Beharren auf zum Beispiel der Schöpfungsgeschichte und der Ablehnung von wissenschaftlicher Welterklärung, das ist im Lager der christlichen Nationalisten sehr verbreitet, in dem Mainline-Churches eher ein Randphänomen.
Wie sieht der Staat aus, den diese christlichen Nationalisten schaffen wollen?
Ich glaube, wenn man die in einen Raum sperren würde und sie sagen würde, machbar, dann würden sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Also die unterschiedlichen Frömmigkeitsformen und die Welterklärungsmodelle sind auch weit, weit auseinander. Das Besondere dieser Situation jetzt ist, dass sie es auf irgendeine Weise geschafft haben, ihre ganzen Gegensätze so zu überbrücken, dass sie unter dem Dach der Magerbewegung eine politische Kraft geworden sind, mit denen jetzt Donald Trump im Grunde den seinen autoritären Staat, seinen sehr auf den Personenkult ausgerichteten Staat, religiös und ideologisch absichern kann.
Aber warum ist es ausgerechnet der ja doch wenig religiöse und moralisch zumindest zweifelhafte Milliardär Donald Trump geworden, der Präsident der christlichen Nationalisten? Weil sie hätten ja auch einen wirklich gläubigen christlichen Fundamentalisten mit Ron DeSantis gehabt.
Das ist eine Entwicklung. Es begann aus der Not heraus. 2016 hatten sie plötzlich nur noch Hillary Clinton oder Donald Trump als Alternative. Und dann haben sie Clinton und die Demokraten so dämonisiert, dass dann Donald Trump wie ein Retter erschien. Und das mussten sich da irgendwie ideologisch, theologisch erklären. Dann haben sie festgestellt, Mensch, in der Bibel gab es ja den Perserkönig Kyros. Der hat Israel aus der babylonischen Gefangenschaft geführt. Das war ja auch kein frommer Mensch. Also Gott bedient sich manchmal Menschen, die gar nicht fromm sein müssen, solange sie das Gute für die Frommen tun. Und in diesem Narrativ sind dann immer weiter zusammengewachsen, haben sich gemeinsam radikalisiert, haben immer mehr auch die Verschwörungsideologien aufgenommen, die diese Magerbewegung jetzt prägen, zum Beispiel die Lüge von der gestohlenen Wahl 2020. Und jetzt ist eben Donald Trump derjenige, der ihre Versprechen umgesetzt haben. Und der Unterschied zu Ron DeSantis ist, das ist einer von ihnen. Aber Donald Trump hat ein Versprechen gegeben, ich bin nicht nur euer Krieger, ich bin euer Rächer. Und diese völlige Entfesselung von rechtsstaatlichen und demokratischen Verpflichtungen, an die er sich nicht mehr gebunden fühlt, das ist genau das, was dieser Teil der Bewegung, die ein tiefes Rachebedürfnis für alle Kränkungen des vorigen Jahrhunderts hat, jetzt verwirklicht sieht.
Und er hat ja relativ viel Personal auch dieser christlichen Nationalisten in seinen engeren Führungskreis geholt, zum Beispiel Pete Hegseth, also der Kriegsminister, wie sein Amt jetzt heißt. Was macht ihn zum Posterboy der christlichen Rechten?
Also zum einen auch ein ganz starkes Männlichkeitsideal. Also da wird plötzlich der Christian Warrior, ein maskulines Christentum, ganz nach vorne geschoben. Denken Sie an die vielen Tattoos, die er auf seinem sozusagen muskelgestellten Körper da auch immer wieder demonstrativ, auch noch als Minister sozusagen auf Instagram und sowas zur Schau stellt. Aber er bezieht sich seit langem eben als Christian Warrior nicht nur im militärischen Sinne, sondern auch er spricht davon, dass zum Beispiel die Jugend Amerikas außerhalb des öffentlichen Schulsystems im Homeschooling, also durch Eltern erzogen oder in christlichen Privatschulen, zu einer Art Armee aufgebaut werden muss, die sozusagen den Staat jetzt wieder in Richtung einer Vergangenheit, die es nie gab, führt, aber zumindest in ein theokratisches Reich. Er gehört einem Verbund streng kalvinistisch reformierter Extremisten an, die genauso eine Theokratie wollen, wo zum Beispiel es kein Frauenwahlrecht mehr gibt und die Sklaverei nochmal in ein positives Licht getunkt wird. Also das ist schon ein sehr extremistisches Umfeld, in dem sich Pete Hegseth bewegt. Er ist jetzt nun der Chef von 3 Millionen Soldatinnen und Soldaten.
Andere in der Führungsriege um Trump sind weniger auffällig, aber mindestens genauso gefährlich. Russell Ford zählt zu den Architekten des Project 2025. Welche Agenda verfolgt der?
Er ist der Mann der Zahlen und er ist der Mann, der weiß, dass man eine gesellschaftliche Veränderung ganz stark übers Geld steuern kann. Und als Budgetdirektor im Weißen Haus kann er sozusagen alle Geldzahlungen entlang seiner ideologischen Ausrichtung steuern und kanalisieren. Und umgekehrt kann er allen drohen, die der Opposition leisten und die weiterhin für eine weltoffene, diverse, liberale Gesellschaft eintreten, also auch für Förderprogramme von Minderheiten. Wo immer er das identifiziert, hat er jetzt sozusagen die Stellschrauben in der Hand, um dann die Gelder entweder zu entziehen oder dafür zu belohnen, dass sich Institutionen jetzt im Sinne der Trump-Regierung und der MAGA-Bewegung dann wohlfeil verhalten.
Wir sprechen über den christlichen Nationalismus in den USA und seinen Einfluss nicht nur im Land dort, sondern auch global. Der ist gewaltig, wie der Journalist Arndt Henze in seinem heute erscheinenden Buch aufzeigt. Mit Gott gegen die Demokratie, Herr Henze, das beschränkt sich nicht nur auf die USA. Welche Agenda verfolgen die christlichen Nationalisten in anderen Ländern, also in Europa zum Beispiel?
Also sie denken in so einer Internationale der Nationalisten. Ja, also da ist schon der Anspruch drin, ihre Vorstellungen auch mit Verbündeten in anderen Ländern umzusetzen. Einer der Hauptpartner ist zum Beispiel die russisch-orthodoxe Kirche. Da sehen sie eben auch dieses reaktionäre Ordnungsdenken, dieses reaktionäre Familienbild sehen sie da als Partner. Dann in Ungarn diese sogenannte illiberale Demokratie, die Viktor Orban verfolgt. Das sind natürliche Verbündete. Aber schon in der Vergangenheit haben die zum Beispiel die Fernsehprediger der 1980er Jahre, haben da ihre Milliarden, die sie aus dem Satellitengeschäft gewonnen haben, haben sie investiert in Satellitenkirchen in Brasilien. Und Bolsonaro, der frühere Präsident von Brasilien, ist genauso ein Produkt dieser evangelikal-nationalistischen, antidemokratischen Ideologie, die da breiten Rückhalt gefunden hat in Brasilien.
Ist das der Missionsauftrag aus dem Matthäusevangelium, den man da ja, in unheiliger Art sieht?
Das ist eine Mischung aus purer politischer Ideologie mit einem Allmachtsdenken, was man sich da sozusagen so da religiös aneignet, zu sagen, also dann ist die USA auch zu klein. Allerdings, es gibt auch durchaus Spannung innerhalb der MAGA-Bewegung, denn es gibt tatsächlich auch diese ganz klassische America First-Linie, die sagt, was schert uns der Rest der Welt? Wir wollen unser Geld, wir wollen unsere Ressourcen, wollen wir nur sozusagen für unser eigenes Volk und in Klammern auch für unser weißes Volk dann eingesetzt haben. Solche tektonischen Spannungen, die es in der MAGA-Bewegung gibt, die sind jetzt gerade zum Beispiel beim Irankrieg voll in Brand.
Hm. Trotz dieser erschreckenden Erkenntnis, die man mit der Lektüre Ihres Buchs gewinnt, steckt ja auch Hoffnung drin. Also Sie ziehen die ausgerechnet aus der Trauerfeier für den ermordeten ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk. Was haben Sie denn dort gesehen, was Ihnen Hoffnung gibt?
Ich glaube, da hat sich eine Generation nach Trump gezeigt, mit ihrer ganz, ganz radikal extremistischen Agenda, also J.D. Vance, Pete Hegseth, Stephen Miller, die haben da ja alle geredet. Das war sehr orchestriert und das war ein Angebot an die Bevölkerung. Wollt ihr uns sozusagen in der Nach-Trump-Ära haben? Und ich denke, für ein so radikal extremistisches, hasserfülltes, ressentimentgeladenes Angebot gibt es bei Weitem keine Mehrheit in den USA. Und das hat sich ja in den Wochen und Monaten danach mit den Angriffen dieser Eistruppen in den demokratisch geführten Städten wie in Minneapolis, wie Charlotte in North Carolina, wie Chicago und so weiter, hat sich das ja in seiner ganzen Brutalität entfaltet. Und da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Also es gibt einen ganz harten Kern, der nicht mehr zurückzuholen ist. Die sind, glaube ich, die haben den Point of No Return überschritten. Aber die Umfragen zeigen, großer Teil der Trump-Wähler würde diesen Extremismus nicht mehr mitgehen. Und das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, bei Wahlen werden die keine Mehrheit mehr finden. Das sehen wir jetzt schon bei Zwischenwahlen. Die schlechte Nachricht ist, das wissen die auch im Weißen Haus. Und sie wissen, wenn sie die Wahlen verloren haben, dann werden viele von ihnen wegen harter Verbrechen vor Gericht und in Gefängnissen landen. Also es gibt einen intrinsischen Grund, genau das zu verhindern, dass die Demokratie jetzt nochmal wieder andere Mehrheiten schafft.
Sie schreiben auch, lässt die Bindekraft des Präsidenten nach, wird der MAGA-Kult auseinanderfallen. Erleben wir das bereits?
Jetzt ganz aktuell erleben wir es zum Beispiel um den Irankrieg. Im Lager der MAGA-Bewegung gibt es 10 bis 15 Millionen sogenannte christliche Zionisten, die sich ganz stark an, vor allem an die Rechtskräfte in Israel gebunden haben. Nicht, weil ihnen die Sicherheit und der Frieden im Nahen Osten wichtig ist, sondern weil sie gerade sozusagen in den Kämpfen in der Region die Vorzeichen für die Wiederkunft des Messias, die Schlacht von Armageddon und sowas erwarten. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese America First-Isolationisten, die Trump gewählt haben, weil er ihnen versprochen hat, diese Abenteuer im Nahen Osten und außerhalb unserer eigenen Grenzen, die wird es mit mir nie wieder geben. Und diese zwei Lager, diese prallen jetzt voll aufeinander. Also aus diesen tektonischen Spannungen hat sich ein Erdbeben entwickelt. Wie hart das Erdbeben ausfällt, das entscheidet sich sozusagen auf der langen Strecke, ob der Krieg in 2, 3 Wochen vorbei ist oder sich noch Wochen und Monate hinzieht.
Ich habe das ja erwähnt, anfangs, Sie sind studierter Theologe. Wie geht es Ihnen eigentlich, wenn Sie sehen, dass der christliche Glaube, der ja auch Ihrer ist, so für Machtpositionen missbraucht wird?
Ich glaube, dass man Theologie studieren kann und muss, um religionskritisch zu werden, weil in den Religionen einfach auch inhärente Gefahren sind. Und was mich eigentlich mehr beunruhigt hat, ist, wie lange die sogenannten Mainline-Churches, also die gemäßigten Protestanten, im Grunde in Schockstarre oder im öffentlichen Raum kaum wahrnehmbar waren. Und das hat sich in den letzten Wochen und Monaten enorm geändert. Also in den Protestbewegungen, in den Unterstützergruppen für die Migranten in den Städten, wo Eis eingefallen ist, spielen jetzt Kirchen und Christinnen und Christen eine ganz enorme Rolle, einfach dadurch, dass sie Räume anbieten, dass sie ihre Strukturen anbieten, dass sie dabei sind, dass sie auch dieser Bewegung des Singing Resistance, also des musikalischen Widerstands, ganz viel Tradition beisteuern. Und das macht mich wiederum sehr hoffnungsvoll. Also mich hat die gelähmte liberale Form des christlichen Glaubens mehr gestört und mehr beunruhigt als das, was ich immer als Gefahr in jeder Religion gesehen habe, nämlich, dass es sich extremistisch, menschenfeindlich, autoritär entwickelt.
Mit Gott gegen die Demokratie, so heißt das sehr erhellende Buch des Journalisten Arndt Henze über die Macht der christlichen Nationalisten in den USA. Heute erscheint es im Gütersloher Verlagshaus. Herr Henze, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.